Hey, wie schön, dass du heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Hier geht es heute um Scham, um Schuld und um einen ganz besonderen Menschen, der Türsteher war, Anwalt war und jetzt Psychotherapeut ist. Herzlich willkommen, Philipp Ruhland.
Danke, dass ich da sein darf.
Philipp, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich, weil du hast so eine bewegende Geschichte und ich glaube, du kannst die viel besser wiedergeben als ich.
Ja, also ich komme aus einer ziemlich geteilten Familie. Der eine Teil meiner Familie war eine sehr bürgerliche Familie, Anwaltsfamilie, sehr wohlhabende und gut situierte bürgerliche Familie. Und meine Mutter hat in diese Familie eingeheiratet und ist eher aus einfachen Verhältnissen gekommen. Und das hat ein gewisses Spannungsfeld erzeugt, in dem ich mich immer bewegt habe. In der Familie gab es über die mütterliche Linie viel Traumatisierung. Und im Prinzip ist meine ganze berufliche Karriere und alles, was ich tue, an dieser Trennlinie ausgerichtet. Ne? Ich habe in der Kindheit lang unter Legasthenie infolge einer Traumatisierung gelitten. Und das hat dann halt irgendwie den Werdegang gezeichnet, an dem ich heute bin. Ne? Dass ich also erst aus Familienerbe Jura studiert habe, dann selber angefangen habe, Psychotherapie zu machen. Und aus der Psychotherapie heraus hat sich dann der Wunsch geregt, Traumatherapeut zu werden und anderen Menschen mit komplexen Verhältnissen zu helfen. Und das habe ich dann in meinem Buch beschrieben, Schuld, Scham und der ganze Scheiß, was jetzt vor kurzem Spiegel-Bestseller geworden ist. Und das ist der Werdegang. Wovon ich am Anfang gar nicht gedacht habe, dass das überhaupt irgendwelche Leute interessiert, weil mir das alles so halt als eigener Werdegang vorkam.
Ja, irgendwie so absurd die eigenen Verhältnisse oder auch schmerzhaft die eigenen Verhältnisse sind, wenn man darin aufwächst, ist es halt die Realität oder das, was man kennt. Für mich war das auch früher so. Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen und mein Vater hat es mit dem Gesetz nicht so ganz so ernst genommen und auf einmal wurden 50 SEK-Beamte eingeflogen und so. Und das war für mich halt auch, ja, also bei anderen, also ich wusste, es ist nicht bei anderen auch so, aber ich wusste irgendwie, ja, das ist irgendwie noch im Bereich des Normalen, hat sich's angefühlt, sagen wir mal so. Wie war das in deiner Kindheit? Du hast gesagt, dass da traumatische Erfahrungen waren. Welche, würdest du sagen, haben dich am stärksten geprägt?
Also grundsätzlich, meine Eltern an sich waren beide total liebevoll Anwälte. Ne? Also meine Mutter hat sich von ganz unten hoch gearbeitet, ist Anwältin geworden, hat dann meinen Vater kennengelernt. In der Kernfamilie gab es einfach zwei Anwälte, die eine Praxis betrieben haben, mal gute Zeiten gehabt haben, mal ein bisschen wirtschaftliche Not gehabt haben. So das Hin und Her von Selbstständigen. Aber das wirklich Böse und das Gewalttätige kam eigentlich über meine Oma in die Familie, die uns früh betreut hat und die extrem gewalttätig war und auch meine Mutter schwer misshandelt hat. Und dieses Zusammenleben eigentlich mit einer Frau, die so versehrt ist, war normal, aber aus heutiger Perspektive als Therapeut muss man sagen, dass das halt null normal war, mit einem Mensch aufzuwachsen, der so traumatisiert ist und so auf die Täterseite gekippt ist. Und das war halt so krass, weil es gab im Prinzip bei uns zu Hause eine doppelte Buchführung, weil das bürgerliche Dekor hat gestanden. Meine Eltern waren beide nett und haben nicht gewusst, was die Frau hinter verschlossenen Türen, wenn sie nicht da sind und arbeiten, so anrichtet. Natürlich auch nur bis zu einem gewissen Alter, weil danach hätte man es ja erzählen können.
Hast du nicht?
Ja, also manche Dinge ja, manche Dinge sind verdrängt worden und manche Dinge sind später hochgeploppt, ne? Also eigentlich der erste Clou war, dass ich symptomatisch aufgefallen bin, dass ich in der Schule immer mich weggeträumt habe und eigentlich, was ich heute weiß, dissoziiert bin. Und das ist versehentlich dann auch als Lernbehinderung eingestuft worden. Ich habe eine leichte Legasthenie, aber mit dem Traumageschehen im Hintergrund hat das natürlich eine ganz harte Mischung gegeben, ne?
Und dann mit Sicherheit auch in einer Zeit, also du hast es ja gerade auch gesagt, hinter verschlossenen Türen und doppelte Buchführung. Ich bin ja auch bei meiner Oma groß geworden und ich weiß nicht, wie es bei deiner war, offensichtlich gleich. Da wurde jetzt nicht viel über Gefühle oder Selbstreflexion gesprochen oder ja, Härte ist einfach so. Ich meine, ich will gar keine Entschuldigung finden, aber jetzt ne, sind aus einer Kriegsgeneration gewesen, unaufgearbeitete Kriegstraumata, und in der Schule waren die Lehrer wahrscheinlich auch nicht so, dass sie das direkt einordnen konnten, sondern es war halt so.
Oder? Es war 80er Jahre, ne? Also du bist als Schüler noch beschimpft worden. Unser Klassenlehrer, der war jetzt, also unser Grundschullehrer, der war jetzt kein Monster oder so, aber halt Pädagoge alter Schule, bist du dumm, kannst du nicht schreiben, du bist zu blöd, du läufst irgendwann der Müllabfuhr hinterher, ne? Also da hat man noch nicht irgendwie sprachsensibel, traumasensibel oder sonst wie gearbeitet. Großes Glück war es schon, wenn man nicht geschlagen worden ist, ne?
Und wie war das dann für dich in deiner Jugend? Würdest du sagen, also weil wir entwickeln ja alle unterschiedliche Strategien, ja, das, ob das das Dissoziieren ist, das Wegträumen, oder ja, dann hinterher selber, weiß ich nicht, Gewalt ausüben, Süchte, Workaholics, was auch immer es ist, was würdest du sagen, so gerade als junger Mann, was war das, die Strategie, die du da für dich gewählt hast, die dein Überleben sichern sollte?
Also eigentlich war meine Pubertät und meine Jugend, dann die spätere Jugend, einfach eine Schambewältigungsstrategie. Ich habe am Anfang relativ viel gekifft, bin darüber krank geworden, dann haben wir uns auch mit anderen Jugendgangs angelegt und so irgendwas. Und also ich habe eigentlich alles dafür getan, um nicht mehr diese schlimmen Schamgefühle, die mir als solche ja auch gar nicht bewusst waren, zu fühlen. Und das war erst dann Kiffen, dann Trinken, dann hat man irgendwann gemerkt, das ist vielleicht doch nicht so die gute Lösung. Und dann habe ich angefangen, Kampfsport zu machen, zu boxen, und habe das aber auch nicht durchgehalten, weil die Versehrtheit so groß war hinten dran, dass ich doch immer wieder auch das Boxtraining durch Sauforgien versaut habe und so. Und das hat dann so eine toxische Mischung gegeben, die irgendwann dann mit Anfang 1920 nach mehreren Autounfällen und Wüsten Geschichten, bei denen ich beinahe umgekommen wäre, irgendwann auf dem Therapeutensessel zum Glück geendet ist. Ne? Als Patient natürlich. Aber meine ganze Jugend und alles so, was ich gemacht habe, war eigentlich eine emotionale Überlebensstrategie, um die Scham nicht zu fühlen. Innerlich. Die sollte Wunden einem verursachen.
Und wenn wir über Scham sprechen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es für Menschen gar nicht so einfach ist, das einzuordnen für sich selber, Scham. Wofür schäme ich mich eigentlich? Oder ist es ein Gefühl? Ist es ein, kann in der Schule nicht mithalten? Ist es ein, ich wurde körperlich misshandelt bin da unterlegen? Wofür würdest du sagen, hast du dich geschämt oder warum war die Scham bei dir da so präsent?
Naja, also das war so, ich war als Kind ein ganz kleiner, schlanker Junge. Und dann kamen so diese Lernschwierigkeiten dazu. Ich musste dann ungeheuer viel Nachhilfe machen. Und dann hat man das gemacht, was man in allen solchen Situationen macht. Man hat Kinder mit Nahrung getröstet. Und dann bin ich über diese Beschämungen, habe ich schon früh gelernt, dass das mit Nahrung klappt, bin immer dicklicher geworden und bin als relativ dicklicher Junge in der Pubertät aufgeschlagen. Und das hat dann natürlich den nächsten Kreis, dass also viele dann einen immer dicker oder dickes Schwein genannt haben. Und das dann führt eins zur nächsten Beschämungsschleife und zur nächsten Beschämungsschleife. Und ich wollte halt irgendwann auch nicht mehr dieses Bäh-Gefühl innen drin haben. Also wenn man sich schämt, viele Leute sagen ja nicht, ich schäme mich, sondern viele Leute fühlen sich innen drin irgendwie so, bäh, ich kann mit mir nichts anfangen, ich lehne mich ab, ich habe so einen Selbstekel oder so. Und das wollte ich halt nicht mehr fühlen. Und am Anfang war das Wegkiffen und Wegtrinken noch ganz gut, aber dann war irgendwie Boxen und Krafttraining die bessere Kontrolle.
Und kam der Türsteher mit dem Therapeuten, nach dem Therapeuten oder vor dem Therapeuten?
Der Türsteher kam vor dem Therapeuten während der ersten Psychotherapie und ging tatsächlich noch weit bis in mein erstes psychiatrisches Jahr also in der Ausbildung zum Psychotherapeuten. Also ich musste mir ganz lang beide Studiengänge, sowohl die Psychotherapeutenausbildung, Psychologiestudium und Jurastudium als Türsteher zum Teil mit oder ganz finanzieren. Also es war einfach im Prinzip ein Job, der 15 Jahre parallel verlaufen ist. Am Anfang war das noch so ganz wildes, da war ich ganz froh, dass du warst irgendwie, hast irgendwas zu sagen gehabt, hast einen dicken Max gemacht und das war natürlich für so ein beschämtes Kind auch irgendwie ganz toll. Und nachher ist das halt auch in den letzten Jahren eher so ein Job geworden, den du halt gemacht hast, weil du irgendwie konntest, aber nicht mehr so besonders gewollt hast.
Also würdest du nicht sagen, das war jetzt nichts, wo Gewalt eine Rolle gespielt hat? Das war jetzt keine Kompensation in dem Fall?
Also Gewalt hat immer eine Rolle gespielt, sowohl ausübend als auch, also die, ja, das hat schon eine Rolle gespielt. Und das war auch so eine Art Retraumatisierung. Ich suche Gewalt, also ich mache irgendeinen Sport, Boxen, rutsche über die Boxerei ins Türstehermilieu rein. Und hintendran war eigentlich immer der Wunsch, kein Opfer mehr zu sein und sowas darzustellen, dass man in Ruhe gelassen worden ist. Aber das ist ja eigentlich auch so ein Effekt. Man fällt die Treppe hoch, man wählt eine schlechte Strategie, die einen nur nach oben katapultiert. Das sehe ich ganz oft auch bei jungen Patientinnen, die in der Kindheit wegen Aussehen beschämt sind. Die treiben immer so ein Upscaling an Beauty, an Body Transformation. Und, aber das eigentliche Leid wird ja gar nicht geheilt hintendran.
Ja, da sagst du was. Das beobachte ich auch, dass eben dieses Upscaling, die Treppe hochfallen und jetzt mal auf, weil du gerade über Jugendliche auch gesprochen hast, wie siehst du das auch durch Social Media? Also da ist ja ein Körper, also Körperwahn schon fast. Grundsätzlich finde ich das gut. Jeder soll das machen, wie er sich wohlfühlt. Aber es ist natürlich auch oft eine Art Fassade. Also hier so fühle ich mich stark oder nicht angreifbar. Ich wurde früher gemobbt für mein Aussehen, jetzt eben nicht mehr. Aber das eigentliche Problem, die Scham, die geht ja nicht weg. Die ist ja weiterhin da.
Genau, das ist der Punkt. Also das ist im Prinzip wie eine Schlacht gegen Windmühlen. Also diese Mechanismen, den ich genutzt habe, zu sagen, ich boxe und dann werde ich Türsteher und dann bin ich, das funktioniert ja nicht, weil es kommt ja jedes Mal irgendwie einer, der gefährlicher ist, der besser kämpfen kann, der stärker ist, der abgebrühter ist. Und genauso ist es bei allen anderen fehlgehenden Kompensationsmechanismen, der perfekte Body, das, also alles für die Wunde hinten dran, das lindert es ja nicht. Also auch dieser ganze Körperkult und natürlich ist es cool, Fitness zu machen, es ist cool, fit zu sein, es ist cool, trainiert zu sein. Aber das ist ja ein schmaler Grat zwischen, ich versuche mit irgendeiner Strategie meine Schamwunde zu lindern. Und wenn die Schamwunde nicht gelindert wird, dann kannst du so viel Sit-Ups machen, einen Waschbrettbauch haben, ein Sixpack haben. Es wird die Wunde nicht heilen. Und das ist ja immer das Paradox auch in Therapie, was ich sehe. Vor mir sitzen ja zu 99% wirklich hervorragend gelungene Menschen und viele auch wirklich auch sehr, sehr ansehnlich, die sagen, ich bin überhaupt nicht schön, ich bin nicht gut, ich bin nicht das. Und es ist gar keine Realität, es ist eine alte Wunde, die da aus ihnen spricht. Also es ist das Paradox. Also ich weiß gar nicht, wie viel hübsche, ansehnliche Menschen beider oder jeglicher Geschlechter ich gesehen habe, die mich davon überzeugen wollten, dass sie eigentlich nichts sind. Und du stehst fassungslos vorne dran und merkst halt einfach, dass eine Kindheitswunde daraus spricht. Oder eine Beschämungswunde halt, ne?
Und das lässt sich ja letztendlich auch auf alle Bereiche im Leben irgendwie übertragen, oder? Also wenn ich denke, ich bin nicht liebenswert oder wenn ich mein Leben echt gut hinkriege, aber denke, ich kann eigentlich gar nichts und einen guten Job habe, ohne das jetzt davon abhängig machen zu wollen, aber einfach gut klarkommen in diesem Leben, was eh nicht so einfach ist, ja, okay. Und da meine so, ich kann eigentlich gar nichts. Ich werde nie einen Beweis finden, der gut genug ist. Das ist wie so ein Google-Suchverlauf, der immer neue Antworten ausspuckt, aber ist nie die richtige für mich dabei.
Genau, ja klar, weil jeder von uns hat ja eine Selbstwertwunde. Jeder von uns hat so ein Set an zentralen Themen, in denen er verwunden ist, so Grundängste, ne? Beschämung, Mangel, irgendwie Mangel an Geld, ne? Sicherheit, ne? Und auf diesem Set, das uns beigebracht worden ist, tanzen wir ein Leben lang. Und desto mehr wir uns unserer Biografie stellen, integrieren wir Teile davon. Aber es bleibt auch immer ein Stück Rest, wo man sagt, naja, im Prinzip hat das, was ich im Außen produziere, damit gar nichts zu tun.
Mhm.
Das ist ja auch oft diese Fassungslosigkeit. Also ich habe das bei mir selber gemerkt, als mein Buch dann Spiegel Bestseller geworden ist. Ich habe jetzt ein Buch mit rotem Aufkleber darum liegen. Und ich hatte die Idee, wenn ich das vor 2 Jahren mir das jemand gesagt hätte, dass ich schreien würde, toben würde. Aber das ist im Prinzip auch nur ein Produkt im Außen, auf das ich stolz bin. Aber das ändert ja nicht dein Daily Business. Ne? Also Ruhm, Status, irgendwie Dinge erreichen, ist eine Sache. Und das zeigt auch eine gewisse Effizienz, dass man gewisse Sachen hat. Aber im Innen sind ganz andere Dinge, die zählen.
Absolut, absolut. Ich kann mich auch, bei mir war das auch so. Ich habe mich irgendwie natürlich auch total gefreut über den roten Aufkleber, aber ich habe mich genau 5 Minuten gefreut. Dann habe ich nie wieder auf diese Liste geguckt. Und im Innen geht's weiter. Und du hast gerade auch gesagt, hey, man macht Biografiearbeit, man versteht, man wird sich Sachen bewusst, man kann auch Dinge heilen. Aber manche Sachen bleiben auch. Der Unterschied ist eben, dass man sich dessen bewusst ist, dass man es anders einordnen kann, dass man merkt, oh, ich rutsche jetzt vielleicht wieder in diese Kompensation rein oder ich fühle mich gerade so, aber ich verharre da nicht drin, ich drehe mich da jetzt nicht Wochen, Monate drin, aber es wird meine Achillesferse bleiben, also gewisse Schmerzpunkte bleiben. Ich finde auch, das ist okay, sich dessen bewusst zu machen oder bewusst zu sein, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Wie siehst du das?
Absolut. Also einen gewissen existenziellen Schmerz bringt jeder mit. Und natürlich dient er auch immer ein bisschen als Motivator und Antreiber. Und immer, ich glaube, das ist einfach auch immer so eine Dimension der Meta-Betrachtung und der Meta-Ebene eingezogen hat, wird man nie wieder ganz davon wegkommen. Also wenn man irgendwann auf die Schiene gekommen ist, seine Existenz zu betrachten und so zu sagen, was tue ich, was sind die Determinanten, was bewegt mich hier, warum mache ich das, warum podcaste ich, warum habe ich einen YouTube-Kanal, warum sitze ich nicht im stillen Kämmerchen, warum will ich gesehen werden? Das ist natürlich klar, wenn man das auf dem Schirm hat, warum man das tut. Und das ist, das muss man, also man muss immer die Idee haben der Metaebene und sagen, wer bin ich, woher komme ich, warum mache ich das und warum tue ich? Und vieles wird dadurch erleichtert. Aber es ist natürlich auch immer wieder ein neues Infragestellen und auch ein neues Beleuchten. Auch im Kontinuum des Lebens. Ne? Also ich sehe Dinge mit Mitte 40 anders, als ich sie früher gesehen habe. Und ich habe auch andere Herausforderungen.
Punkt, das kann ich unterstreichen. Auf jeden Fall, das Verhältnis verschiebt sich.
Genau.
Das Verhältnis verschiebt sich. Du hast ja selber auch Kinder, ich habe auch einen Sohn und ich merke auch, wie wichtig das ist, dass ich mir, unabhängig von ihm, der macht sein Ding, mir aber auch über gewisse Themen bewusst bin, damit ich die nicht unbewusst weitergebe. Ich gebe trotzdem wahrscheinlich ganz viel Quatsch mit. Und dass also auch so eine Verantwortung darin liegt, letztendlich sich den Themen zu stellen. Und worauf ich jetzt mit der Frage hinaus wollte, ist, okay, das ist das, was wir in die Zukunft irgendwie machen können, unseren Beitrag. Aber wie empfindest du das für dich selber auch, aber vielleicht auch bei deinen Patientinnen? Oft kommen wir an den Punkt, ich mache jetzt Biografiearbeit und da ist Schmerz und da ist Scham und das ist auch nicht von alleine gekommen. Da waren Leute mit dran beteiligt. So. Und die möchte ich vielleicht konfrontieren, die sehen das aber nicht ein und ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen. Ich will vielleicht nicht gleich den Kontakt abbrechen, weil es war, ich sehe die Komplexität der ganzen Geschichte. Das ist natürlich jetzt jedem selbst überlassen. Wie hast du das gemacht? Wie war das für dich zu sagen, so, hey, ich habe da mich diesen Themen gestellt und hier ist echt, das dauert verdammt lange. I'm still doing the work. Das tut immer noch weh. Und andere haben es einfach verpasst so ein bisschen. Manche Sachen haben sie sehr, sehr gut gemacht, aber da haben sie was verpasst. Ist da Raum für solche Gespräche? Und was tue ich, wenn da kein Raum für ist für solche Gespräche?
Also, ne, jetzt zum Beispiel bei meiner Oma, die uns ganz viel Gewalt angetan hat, die lebt einfach nicht mehr. Das ist mit ins Grab gegangen und man kann heute so ein bisschen rekonstruieren, warum die so war oder nicht. Und manchmal war auch schon ein Hadern so. Aber das hängt natürlich auch mit meinem Job als Psychotherapeut zusammen, dass ich halt jeden Tag erlebe, dass Leute irgendwie durch andere Menschen Unrecht erleiden, ob bewusst zugefügt, unbewusst zugefügt. Und die Frage ist immer, wie viel konfrontiere ich meine Eltern, meine Anverwandten damit und nehmen die das? Manchmal passiert's, die nehmen, manchmal sagen die nur, komm, schleich dich, interessiert mich überhaupt nicht, ne? Und im Prinzip ist man ja nur im Endeffekt seinem eigenen Narrativ verpflichtet. Und man kann hoffen, dass jemand sagt, naja, verstehe ich schon, wie das geworden ist, tut mir leid, dass es so ist. Aber im Endeffekt ist man sich nur selber seiner Biografie verpflichtet. Und wenn Eltern keine Verantwortung für das übernehmen wollen, was passiert ist, Partner keine Verantwortung, es bleibt uns ja am Schluss nichts weiter als weiterzugehen, eine Haltung zu übernehmen und Dinge dialektisch zu betrachten. Ne? Also ich kann nicht darauf hoffen, dass irgendjemand mir erzählt, ja, deine Kindheit war schlimm und das hat das und das für dich gemacht. Also im Endeffekt müssen wir uns damit, glaube ich, zufrieden geben, wenn das auch sehr schmerzhaft ist, dass wir die Bewertung unserer Biografie in unsere eigenen Hände nehmen und das Beste draus machen, hoffen, dass uns Leute Verständnis gegenüberbringen. Aber ganz oft müssen wir Dinge auch mit uns allein tragen. Und auch akzeptieren, dass Leute sich einfach nicht weiterentwickeln. Also das finde ich immer der schmerzlichste Punkt in all diesen ganzen Geschichten. Ich kenne so viele tolle Leute, die sich weiterentwickeln, die sich ihrem biografischen Schmerz stellen. So viele wunderbare Frauen und auch mutige Männer. Und die treffen oft auf ein Heer von Leuten, die einfach Dienst F machen. Ne? Ich gehe ins Fitnessstudio, ich will viel Kohle oder ich will Beauty und was weiß ich, High Maintenance. Und es geht einfach nicht weiter, ne? Aber auch da steht es uns nicht zu, über die eine Lanze zu sprechen. Jeder hat seine Geschichte, jeder macht das aus seiner Geschichte. Und man kann nur Gottvertrauen haben oder irgendein Vertrauen auf irgendwas, dass man den richtigen Weg geht und die richtigen Leute trifft, die es gut mit einem meinen und die einen da abholen, wo man gerade steht.
Du hast eben auch gesagt, man ist nur dem eigenen Narrativ verpflichtet und vor allem ja auch, dass man dem glaubt. Ne? Weil wenn ich Menschen damit konfrontiere, hey, das hat das und das zum Beispiel in mir ausgelöst, es ist ja auch oft so, dass das für die Menschen, die ich damit konfrontiere, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Eltern, selber einen Schmerz ist. Oh Gott, ich muss mich damit auseinandersetzen, dass ich in dem Punkt nicht für mein Kind da war. Wir sind selber Eltern, das tut weh. Manche wollen sich dem nicht stellen. Und dass wir aber trotzdem, wenn das unser Narrativ ist, das glauben können. Ich brauche keine Zustimmung von jemand anderem. Jemand anders muss mir nicht sagen, ja, du hast recht, so war es. Sondern wenn ich das so empfinde und das für mich sich so verhält, dann reicht das. Ich brauche nicht die Erlaubnis von jemandem anderen dazu.
Genau.
Ich glaube, darauf warten viele Menschen, auf diese Erlaubnis.
Genau. Und so eine Bestätigung, was ist Wahrheit? Also was ist meine Wahrheit und die andere Wahrheit? Es kann ja sein, das habe ich ganz oft bei verdrängten Traumata. Ne? Menschen erinnern plötzlich irgendwelche schlimmen Grausamkeiten, die sie im Nahbereich erlebt haben, von Gewalttraumata über sexualisierte Traumata. Ne? Und oft, weil das im 2-zu-2-Setting passiert, gibt es eigentlich keine juristische Beweisbarkeit mehr oder man kann das auch nicht schwer, wenn man es vor Gericht bringen würde, wird es oft ausgehen wie das Hornberger Schießen, weil einfach die Beweisbarkeit in 2 ganz übel ist eigentlich. Ne? Und es gibt meine eigene Wahrheit. Also es gibt eine Wahrheit und die muss ich annehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wie das bei mir war, ich komme, renne jahrzehntelang mit Symptomen schwerster Traumafolgestörungen rum und die Traumatisierung bleibt so ein bisschen im Dunkeln, bis irgendwann eines Tages in einer EMDR-Sitzung, die gar nicht so geplant war, plötzlich das Initialtrauma auf den Tisch fliegt, dann kann ja nur ich das bewerten, was jetzt da gerade aus mir rausgesprudelt ist. Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Weil ich werde es nicht in einem Gerichtsprozess klären können. Und da muss man sich halt auch selber glauben. Und ganz oft ist ja Therapie oder auch Coaching wie so ein Indizienprozess. Man legt so viele Bausteine zusammen, dass sich irgendwann ein Gesamtbild ergibt. Aber im Endeffekt sind immer wir die, die entscheiden oder irgendwann das auf uns wirken lassen, ist das meine Geschichte oder ist das nicht meine Geschichte? Und wie lange bestimmt mich diese Geschichte? Also es gibt ja keine absolute Wahrheit. Und ich brauche auch niemand von niemand. Natürlich suchen wir alle nach der Erlaubnis, weil wir alle gute, weil wir alle uns nach guten Eltern sehen, dass wir irgendwie sagen, ja, jetzt ist es wahr, die Eltern haben ja gesagt, das war schlimm und es ist gut so. Aber im Endeffekt sind wir da leider unser eigenes Glückes Schmied, weil ganz oft kommt keiner vorbei und sagt, ja, stimmt, hast recht oder so. Passiert ja nicht, dass andere Leute Verantwortung für übernehmen. Das ist ja ganz selten.
Ja, absolut. Wie war das bei dir? Du hast ja erst den Weg in die Drogen oder Alkohol und dann die Gewalt ja auch gesucht, wie du gesagt hast. Und jetzt ist es das Gegenteil? Weiß ich nicht. Aber jetzt bist du in die Heilung gegangen, wenn man es mal so betrachten darf. Und auch das, den Raum geöffnet für andere Menschen. Aber auf dem Weg und auch bestimmt heute noch, ist ja bestimmt auch Wut da. Ne? Also Wut ist keine Gewalt, aber Wut für das, gerade wenn wir über Scham sprechen, wenn wir über Schuld sprechen, so viele Dinge, wo wir uns klein machen, die wir runterschlucken und da irgendwann bricht es ja aus uns raus. Würdest du sagen, jetzt habe ich einen langen Bogen gespannt, war auch damals deine Gewalt eine Form von Wut, eine Form von Wut und kannst du die jetzt anders kanalisieren? Aber hat sie trotzdem Platz?
Also ne, Gewalt auch, also ich war jetzt nie so der Bully-Typ, der da drum gelungert ist und andere gequält hat und den das Pausenbrot geklaut hat oder so. Aber ich habe schon immer gewaltaffine Jungs gesucht, mich mit denen geprügelt und die sich mit uns, also mal hat man aufs Maul gekriegt, mal hat man nicht. Also Gewalt war für mich und das Ausüben und sich das Messen mit anderen war für mich zutiefst eigentlich eine Suche, nicht mehr Angst zu haben. Eine Angst, die ich in der Kindheit vor der gewalttätigen Oma hatte, die mir aber gar nicht so bewusst war. Und das habe ich dann immer weiter gesponnen, immer weiter gemacht und immer schlimmere Angstszenarien gesucht, bis ich wirklich irgendwann in den wildesten Diskotheken und in den wildesten Gelegenheiten gearbeitet habe, wo es wirklich sehr, sehr gewalttätig war. Und das ist so ein Wiederholungszwang, dem Menschen mit schweren Schicksalen eigentlich oft unterliegen, dass sie eigentlich immer wieder die Situationen reproduzieren, die nicht gut tun. Bis es gelöst wird. Und aus diesem, natürlich habe ich irgendwann Therapie gemacht und aus dieser Wut und allem raus habe ich heute natürlich was ganz anderes entwickelt, nämlich Strategien, die funktionieren, die anderen Menschen helfen, die anderen Menschen andere Blickwinkel machen und das ist zutiefst heilend. Wut habe ich heute, weil du eben gefragt hast, habe ich mir überlegt, habe ich oft noch Wut auf mein Schicksal? Ich habe oft eher, wenn du so hinter diese Traumaprozesse kommst und jetzt die Welt beobachtest in Makro mit den ganzen Konflikten hin und her, ich habe oft so eine ganz tiefe Trauer, aber nicht nur mal mich betreffend, sondern den Allgemeinzustand. Weil wenn du irgendwie anfängst, deine eigene Biografie transgenerational zu betrachten, wie du ja auch gesagt hast, bei dir zu Hause war es SEK, da hat es wahrscheinlich auch Gewalt gegeben. Und wenn man so irgendwann versteht, wo man herkommt und was da die Not des Einzelnen macht. Ich meine, dein Vater war wahrscheinlich auch irgendwann ein kleiner Junge, der nicht unbedingt mit dem SEK aus der Bude rausgetragen werden wollte. Wenn du diese Prozesse all verstehst, ist bei mir immer so eine große Trauer, wenn ich auf die Menschheit gucke. Und bei dem Wissen, was wir heute haben, können wir es uns fast gar nicht mehr leisten, dass das alles noch passiert, was da heute passiert.
Dieses Mitgefühl, ne? Also zu sagen oder zu sehen, es gibt einfach nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken und da gibt's auch Leid. Das ist so dieses menschliche Leiden. Da ist Leid, da sind Ängste, da sind, das ist einfach komplex. Das ganze Leben ist komplex. Und deswegen verstehe ich diese Traurigkeit total. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele gerade haben, weil du kannst auch nicht mehr weggucken. Du kannst dich nicht entziehen. Das arbeitet ja weiter. Also selbst wenn du wegguckst, du siehst ja, was passiert auf der Welt irgendwie doch. Also da müsstest du dich ja im Wald wegschließen quasi, um das nicht.
Also ich gucke ja jeden Tag ungefähr 10 bis 12 Stunden hin, je nachdem, wie viel Therapie ich mache. Und ich merke abends, dass ich bei diesen ganzen Schreckensmeldungen, ob Ukraine, Gaza, Iran, jetzt die Nummer in Graz, dass ich ganz oft mir wie einen Helm aufsetze, weil dann mein Quantum an Leid und an nur diesem Aufploppen von so Vorstellungen schon bedient ist. Also ich sehe das nur noch als Headlines, merke, dass mich das traurig macht und muss dann aber einen Gang rausnehmen, auch als Selbstfürsorge, auch Selbstmitgefühl für mich, weil ich im Prinzip dadurch, dass ich jeden Tag Traumatherapie mache, Menschen mit ganz schwerem Schicksal abhole, dann eigentlich, glaube ich, meinen Dienst geleistet habe. Und mir nicht noch diese ganzen sozialen Verwerfungen da geben. Das ist auch so ein Selbstschutz. Also da bleibe ich dann bei den Überschriften, ohne jetzt ein Profi zu werden, was, wo, wie hingeht. Das tut mir aber, also grundsätzlich tut mir das alles, also berührt mich das total, weil wir sind ja jetzt auch in einem Stadium. Also ich vergleiche das immer, ich habe ganz oft überforderte Frauen oder Männer in Therapie, denen, die selbst traumatisiert sind und irgendwann, die bemühen sich zu 99% der Zeit, gute Eltern zu sein. Aber ab und zu kommt doch mal einer und sagt, ey, ich habe voll einen Kabelbrand gehabt und habe meiner Kleinen eine gescheuert, passiert nicht regelhaft. Und dann analysieren wir das und dann sagen wir, ja gut, du hast nichts anderes gelernt, das kommt aus deiner Biografie und desto mehr die natürlich mit ihrer Biografie in Kontakt kommen oder so, desto weniger wird das. Und das finde ich jetzt auch gerade so kollektiv so schlimm, dass wir mittlerweile, wir wissen, was transgenerationale Traumatisierung ist. Wir wissen, was Traumatherapie ist. Es gibt sowohl chinesische Fachartikel, die sich mit Traumatisierung befassen, als auch amerikanische Fachartikel. Also wir haben global ein akademisches Wissen, was Traumatisierung ist. Und auch jetzt in diesem ganzen präakademischen Vorfeldbereich, wo wir sind, wir wissen alle, was transgenerationale Traumatisierungen sind. Und wir können uns heute bald nicht mehr auf Unkenntnis rausrufen. Ne? Also jeder Staatenlenker kann wie ich Google Scholar benutzen und auf Englisch direkt die Literatur kriegen, die er braucht. Ne? Also das Weltwissen über Traumatisierung ist allgemein zugänglich. Und das finde ich so schlimm. Also ne, wenn im Vietnamkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg die Leute noch nicht alles gewusst haben, ist das klar. Ne? Aber heute weiß jeder, was sowas psychisch anrichtet. Also das Weltwissen ist einfach viel. Du kannst heute mehr sagen, naja, ich glaube, dass Krieg keine psychosozialen Folgen hat, ne? Und auch lange, lange wirkt. Das ist eigentlich frei verfügbar, das Wissen.
Also ich habe manchmal Schuldgefühle, auch wenn ich das nicht gemacht habe. Ich bin Teil dieser Welt, ich kann mich dem nicht entziehen. So. Und man hat immer das Gefühl, ich müsste mehr machen. Und klar mache ich meine Arbeit und gucke auch, dass es den Menschen in meinem Leben gut geht, dass es meinen Klientinnen gut geht. Und trotzdem sind da auch Schuldgefühle. Nicht immer, aber manchmal, wenn ich mir angucke, was in der Welt los ist, denke ich mir so, ja, okay, und ich... Mir geht's gut und denen geht's nicht gut. Und eigentlich könnte ich noch mehr machen. Ne? Also, und ich glaube, ich bin da nicht alleine mit. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Ich kriege auch oft Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Wie ist so deine, also du hast es ja eben schon gesagt, dass du sagst, hey, manchmal ziehe ich mir einfach den Helm auf und denke mir, okay, ich habe jetzt hier 10 Stunden Arbeit geleistet, um Menschen zu begleiten. Aber hast du vielleicht irgendwie nochmal so einen Take darauf, was man da machen kann?
Also ich glaube grundsätzlich, dass wir in unserer westlichen, sehr wohlhabenden Welt, ne, auch bei einem gewissen intellektuellen Vermögen, alle eigentlich immer ein Schuldgefühl haben. Wir haben alle unsere Biografien, Aber trotzdem haben wir bessere Startchancen als Kinder in Syrien, Irak, Jemen, was weiß ich. Und auch gehabt, auch in unseren Baujahren, ne? Und ich glaube, weil ich jemand bin, der eigentlich selten Schuldgefühle hat, weil ich eigentlich mich jeden Tag irgendwie in Dienst oder versuche natürlich nach bestem Vermögen, mich in Dienst von was Gutes zu stellen. Und ich glaube, ganz viele von uns, auch du mit deinem Podcast und ne, alles, was man so explizit und implizit tut, nimmt uns ja auch die Schuld. Also du bist ja jetzt nicht angetreten mit dem, was du tust, um irgendwelchen Leuten irgendeinen Mist zu verkaufen, nett menschlich angestrichen. Also man merkt ja auch, dass du ein inneres, tieferes Anliegen hast. Und ich glaube, das haben ganz viele wahrscheinlich deiner Hörer und meiner Konsumenten, dass sie auch sagen, ich will in meiner Biografie aufräumen und ich will, dass die Erde ein guter Ort ist. Und deshalb bin ich immer so, ich bin so bei so Schuldgefühlen immer vorsichtig, weil Schuldgefühle auch ein ungeheures Machtinstrument sind. Ne? Also dieses, du hast nicht genug getan. Ne, also ich finde, so ganz viel von den Leuten, die ich kenne aus Social Media, die Bekanntschaft, also da sehe ich ganz viele Menschen, die enorm viel tun. Ne, und Schuldgefühle bin ich immer vorsichtig, weil Schuldgefühle immer so ein Machtmittel sind. Du hast ja noch nicht gut genug. Also das ist auch sowas, womit man vorwiegend eigentlich Mädchen und Jungs in der Schule drangsaliert, es war noch nicht gut genug. Oder du könntest ja noch ein Ticken moralischer sein. Aber so wie ich das grob betrachte, sind die meisten Menschen eigentlich total bemüht, irgendwas Gutes zu machen.
Mhm.
Also.
Das hast du schön gesagt. Ja, und dieses, hey, du hast noch nicht genug getan, hat ja auch wieder was mit Scham zu tun, ne? Also, du könntest mehr für die Menschen machen, oder du könntest generell mehr machen, du könntest ein besserer Mensch sein. Bin ich ein guter Mensch, ja?
Also keiner von uns, also nochmal, das ist ja auch so die Debatte, wir versuchen ja heute auch alle so Heilige zu sein. Keiner von uns wird ein Heiliger. Jeder von uns, wenn er ehrlich im stillen Kämmerchen ist, hat auch schon kiloweise Mist gemacht.
Mhm.
Ne? Also ich erwarte nicht, dass ich ein Heiliger bin. Ich habe schon kiloweise daneben gelegen, Mist gemacht, schlechte Jahre gehabt, Unsinn verzapft. Ne? Und ich glaube, den Anspruch sollte man gar nicht haben. Man sollte am Schluss, am Ende vom Tag gucken, dass auf dem Kontinuum zwischen man hat nur Schlechtes gemacht, man hat nur Gutes gemacht, der Regler deutlich im Feld des Guten steht. Aber zum Menschsein gehört auch, Fehler zu machen, amoralisch zu sein, daneben zu liegen, aus Fehlern zu lernen. Und es gibt auch keine Welt, in der man einem anderen nicht wehtut. Also das ist auch illusorisch. Wir dürfen uns auch moralisch nicht überfordern. Also das ist ja auch wieder eine Autoaggression. Wenn du sagst, ich habe wegen allem Schuldgefühle, ich habe jetzt Schuldgefühle, weil ich das nicht gemacht habe, ich habe Schuldgefühle, weil ich jetzt statt der Bahn das Flugzeug genommen habe. Das sind ja alles so Selbstgeißelungen.
Und ich glaube auch, dass die natürlich noch mehr getriggert werden oder an die Oberfläche kommen, weil ja jetzt auch alles öffentlich bewertet wird. Ne? Also vorher habe ich die Sachen vielleicht in meinem kleinen Kämmerlein gemacht und das hat keiner mitbekommen. Also ob ich jetzt mit der Bahn fahre oder fliege, ja, jetzt teile ich das und das wird halt bewertet, ob das jetzt die Leute gut finden oder nicht gut finden oder denen egal ist. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Brennglas, was das nochmal so befeuert vielleicht auch.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, wir müssen lernen, auch mit, weil wir nutzen Social Media, wir leben davon, von der Möglichkeit, dass wir ohne Gatekeeper Zugang zu Popularität haben und wir werden auch bewertet. Und ich glaube, auch in dem Umgang mit diesen vielen medialen Kanälen müssen wir auch eine ganz andere Kultur der Gnade entwickeln. Mit uns und anderen. Weil jeder von uns kann auch irgendwann Adressat eines bestialischen Shitstorms sein, wo er irgendwas falsch gesagt hat oder was irgendwie nicht gepasst hat und es entzündet sich daran irgendein Lauffeuer. Und wir müssen auch, glaube ich, mit zunehmender dass jeder sich selbst vermarkten kann und auch was zu sagen haben darf, was ich eigentlich grundsätzlich gut finde, auch Gnade gegenüber dem anderen haben, auch gegenüber den Fehlern. Wir brauchen dazu nicht nur eine neue, so, wir haben immer so eine Übermoral, aber keine Kultur der Gnade. Also wenn ich mir überlege, das war, was du gerade gesagt hast mit Handy und Social Media, wenn ich in meinen jungen Jahren als Türsteher mit den ganzen Jungs und den ganzen Mädels, die dabei waren, wenn das alles gefilmt wird, was mir an Schrott gemacht, an Blödsinn, wie wir uns beschimpft haben. Zum Glück war das im geschlossenen Raum. Da wird uns heute jeder einen Strick draus drehen. Ne, weil es gibt kein Leben, wo einer nicht Mist gemacht hat, daneben gelegen hat. Ich kenne dich jetzt nicht, aber du hast bestimmt auch schon in deinem Leben irgendwo daneben gelegen, wo du gedacht hast, ach Gott, was habe ich denn da gemacht?
Natürlich, natürlich. Ja. Und was natürlich durch Social Media auch ist, das ist ja auch irgendwie die Kraft von Social Media. Das ist gerade gesagt, da sind keine Gatekeeper. Das hat das Potenzial, von Leuten gesehen zu werden, die sowas sonst, die uns sonst nie sehen würden. Aber es hat eben auch das Potenzial, auf Leute zu treffen, die genau in dem Moment das irgendwie verletzt und die dann den Shitstorm loslösen oder weil wir eben wirklich einfach was Falsches gesagt haben, was Falsches gemacht haben. Und ja, du hast es Gnade genannt. Ich finde, das ist ja noch ein viel schöneres Wort als Fehlerkultur. Ich glaube, das müssen wir noch lernen und das, also diese Gnade zu entwickeln, aber auch da den Anspruch auch an uns selbst nicht zu hoch zu halten. Natürlich sollte alles, was wir da machen, aus bestem Wissen und Gewissen kommen. Aber auch eben zu sagen, hey, selbst wenn ich jetzt Kritik bekomme, ich finde einen Weg, damit umzugehen. So, und ich glaube aber, dass das fürs System noch ganz schwierig ist, weil das ist ja noch komplett neu. So, das fühlt sich ja an für Leute, wenn die einen Shitstorm kriegen auf Social Media, als wenn dann 120 Leute oder 1200 oder 12.000 Leute bei dem vor der Haustür stehen und sagen, ey, ich mach dich jetzt hier fertig. Oder du bist ein schlechter Mensch. Ich meine, Opfer sein ist scheiße, aber Täter zu sein, das ist ja die Verurteilung dann. Es ist ja egal, auch dann, was du gemacht hast vorher. Du kannst 20 Jahre jeden Tag Menschen dabei begleitet haben, ihre Traumata aufzuarbeiten. Aber wenn du dann eben diesen Shitstorm kriegst, dann bist du halt einfach ein schlechter Mensch erstmal in der Wahrnehmung der Leute. Und das macht was mit uns. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch so eine Angst
deshalb,
davor.
Deshalb sage ich ja auch, man muss eine Kultur der Gnade entwickeln. Weil ganz oft, ich war ja im ersten Leben Jurist. Und ganz oft, wo wir heute Leute für ankacken, sind ja noch nicht mal Verfehlungen im strafrechtlichen oder im OWIG-Bereich. Das sind Moralurteile. Ne? Das sind moralische Geschichten, wo wir Leute heute für fertig machen, wo sonst, ja, Ansichtssache. Ne? Und wie, das hat sowas, aber das ist auch schon so alt wie die Menschheit. Und ich finde immer, deshalb entwickle ich immer eine Kultur der Gnade. Also ich beteilige mich an irgendwelchen moralischen Hetzjagden. Oder hast du gesehen, der hat jetzt auf Insta das zu der Position gesagt. Ich mache bei diesen ganzen Dingen nicht mit. Grundsätzlich nicht. Wenn auch mal einer daneben liegt und alle meinen, sie müssten einhaken, mache ich nicht mit. Das ist mir unangenehm. Wir brauchen, wenn wir diese Reichheit an Social Media haben, auch eine Kultur der Gnade mit anderen, dass mal einer daneben liegt, dass einer mal dummes Zeug macht und auch eine Kultur, was wir auch ganz oft vergessen, dass wir auch ein Strafrecht haben. Und wenn Leute auch irgendwann strafrechtlich abgeleistet haben, dann ist das wie bei einer Privatinsolvenz, dann ist die Geschichte vorbei. Und wir, das muss man so ganz ehrlich sagen, ne? Also wir müssen auch gerade mit Social Media, weil gerade in Social Media hängen wir uns ganz oft an sagen wir mal, vermeintlich kleinen Dingen auf. Und nur weil wir gerade meinen, auf der richtigen Seite zu stehen, gibt das keinen Grund, andere moralisch fertig zu machen. Das ist auch so eine Moral, das ist auch psychische Gewalt. Nur weil ich jetzt denke, und das hat man ja in letzter Zeit ganz oft gesehen, dass Leute, die in einem Lager gestanden haben, über anderen Zeigefinger gehoben haben, am nächsten dann wieder im falschen Lager gestanden haben. Deshalb am besten beteiligt man sich an sowas gar nicht und schaut mit Gnade auf die Menschen.
Das Wort psychische Gewalt, ne, das ist mir jetzt gerade so, das fand ich so passend, weil ja, natürlich ist es gut, dass Dinge sich ändern und dass wir Dinge besser machen und dass wir strukturell auch Dinge, ja, sich verschieben, ja, weniger Unterdrückung gibt und so weiter, ja, und so fort. Ne? Unbedingt, also das ist alles genau richtig. Aber es ist was anderes, wenn es sich einmal an einer Person aufhängt, die fertig gemacht wird, die denunziert wird und da eben diese psychische Gewalt ausgeübt wird. Ja, sehe ich genauso.
Also, ne, wir müssen in der Zeit, wo jeder medialen Zugang hat und jeder irgendwas loslegen kann, ist auch die Unterscheidung. Auch, also ich bin froh, dass wir auch Strafgerichte haben. Weil solange du irgendwo strafrechtlich nicht verurteilt bist, gilt immer die Unschuldsvermutung. Im medialen Raum gilt die aber nicht. Da reicht schon der Anfangsverdacht, um eine Existenz zu vernichten.
Ja, und zwar für immer. Ne?
Genau. Und das ist so diese Kultur des Bloßstellens. Das ist psychische Gewalt. Das ist moderner Pranger. Und das, ne, wenn du Traumatherapeut bist, bist du gewaltfrei. Und ich kann auch nicht haben, wenn jemand für meine vermeintliche Sache, und das ist immer eigentlich Opferschutz, ne, Leute vorverurteilt oder vorführt, wo noch gar nichts juristisch gemacht ist. Weil dann sind wir wieder Mittelalter. Wir richten Leute einfach auf Verdacht hin. Und das ist eine moralische Debatte, die wir uns irgendwann auch stellen müssen.
Absolut. Ich glaube, da können wir nochmal eine nächste Podcast-Folge zu aufnehmen. Das ist wirklich so ein großes Thema. Philipp, Schuld, Scham und der ganze Scheiß heißt dein Buch. Mhm. Ist überall draußen, kann ich überall mir besorgen. Bald kommt auch das Hörbuch, habe ich gesehen, im Juli.
Ja, ja, es kommt jetzt das Hörbuch raus, ja.
Glückwunsch. Und ja, danke für deine Zeit. Danke für deine Einblicke, die du hier mit uns geteilt hast. Danke für deine Arbeit, fürs Kennenlernen.
Ja, danke für das Gespräch vor allen Dingen.
Ja, ich finde super, wo wir ausgekommen sind. Und wie gesagt, da machen wir noch mal eins zu. Hätte ich echt große Lust zu. Und ja, an euch Hörer, Hörerinnen, Philipp und ich wünschen euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.
Ciao.